Herzlich willkommen, hier ist der Kontrafunk mit seiner Live-Abendsendung 18:20 an diesem Dienstag, den 23. Juni. Arbeiten bis 70, höhere Beiträge oder doch eine sichere Altersvorsorge? Die Bundesregierung plant den wohl größten Umbau des Rentensystems seit Jahrzehnten. Eine Expertenkommission hat 33 Vorschläge vorgelegt und Bundeskanzler Friedrich Merz will daraus offenbar ein Gesamtpaket schnüren. Was bedeutet das für Arbeitnehmer, Rentner und die junge Generation? Darüber sprechen wir gleich mit dem Wirtschaftsjournalisten und Kontrafunkkollegen Oliver Stock. Außerdem blicken wir nach Sachsen-Anhalt. Dort wird Anfang September ein neuer Landtag gewählt und der Wahlkampf nimmt zunehmend an Schärfe zu. Ein Brief von Ministerpräsident Sven Schulze an Eltern sorgt derzeit für Diskussionen. Darin wird vor möglichen Folgen eines Regierungswechsels gewarnt, ohne die Partei AfD tatsächlich beim Namen zu nennen. Soweit ist es gekommen. Wo endet politische Information und wo beginnt Wahlkampf mit staatlicher Autorität? Dazu begrüßen wir dann Dr. Hans-Thomas Tillschneider, kulturpolitischer Sprecher der AfD Sachsen-Anhalt. Dann geht es um ein Thema zwischen Mode, Religion und gesellschaftlicher Debatte. Der Bayerische Rundfunk hat mit einem Beitrag über sogenannte Modest Fashion heftige Reaktionen ausgelöst. Wird hier religiöse islamische Vorschrift als Lifestyle präsentiert? Einschätzungen dazu liefert die Publizistin und Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann. Und schließlich hören Sie den Kommentar des Tages von Martina Binnig. Darin geht es um die Weltgesundheitsorganisation, WHO, ihren wachsenden Einfluss und um neue Strategien, mit denen Gesundheitskampagnen weltweit vermittelt werden sollen. Das alles jetzt bei 18:20. Ich bin Gernot Donowski. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Arbeiten wir künftig länger? Zahlen wir mehr ein oder bekommen wir am Ende sogar mehr Rente? Die Bundesregierung plant die wohl größte Rentenreform seit Jahrzehnten. Eine Expertenkommission hat 33 Vorschläge vorgelegt. Der Bundeskanzler Friedrich Merz will das komplett umsetzen. Und das Paket reicht von höheren Beiträgen über eine Kapitalrente bis hin zu einem späteren Renteneintritt. Die, die dafür sind, sprechen von einem Befreiungsschlag für das Rentensystem und die Kritiker warnen vor Mehrbelastungen für Beschäftigte. Was steckt tatsächlich hinter den Plänen? Und können Sie die Renten langfristig sichern? Darüber spreche ich jetzt mit Wirtschaftsjournalist und Kontrafunk-Kollegen Oliver Stock. Grüß dich, schönen guten Abend.
Hallo Gernot.
33 Vorschläge sind vorgelegt und der Kanzler spricht von einem Gesamtkonzept. Warum ist eine so umfassende Reform überhaupt nötig?
Naja, das ist einfach Mathematik. Mathematik ist stärker als jede Regierung und immer weniger Beitragszahler sind unterwegs. Sie müssen immer mehr Rentner finanzieren. Am Ende gehen jetzt sehr viel Babyboomer in die Rente und gleichzeitig wächst die Wirtschaft nicht. Das heißt, dies alles zusammengenommen führt dazu, dass das bisherige System an seine Grenze gestoßen ist. Und wir haben dadurch ein Problem bei den Renten, aber dieses Problem rührt aus der Tatsache heraus, dass wir eine Demografieverschiebung und ein Wachstumsproblem haben.
Gut, du hast die wesentlichen Punkte genannt. Was sind denn weitere größte Probleme des heutigen Rentensystems, die mit diesem Paket aber gelöst werden sollen?
Ich würde einfach drei Probleme mal nennen. Das erste ist die Alterung der Gesellschaft, darüber haben wir eben gesprochen. Das zweite ist die schwache wirtschaftliche Entwicklung, die dazu führt, dass einfach zu wenig verdient wird, um auch die Renten ausbezahlen zu können. Und drittens ist es die politische Ehrlichkeit. Seit Jahren versprechen Regierungen unterschiedlicher Couleur, dass die Renten stabil sind, ohne zu sagen, wer das eigentlich bezahlt. Und wenn man da mal genau hinguckt, sieht man, dass im deutschen Bundeshaushalt der größte Posten, wirklich der größte Posten, das ist nicht Verteidigung, das sind nicht die übrigen Sozialausgaben, sondern das sind die Zuschüsse für die Rente, ans Rentensystem. Und das ist eine Ehrlichkeit, die aber keiner wirklich ausspricht. Und die führt aber dazu, dass jetzt wirklich dieses Problem angepackt werden soll, sonst angepackt werden muss, sonst ist der Haushalt einfach nicht mehr im Griff zu behalten.
Ja, manchmal liegt die Lösung auch so ein bisschen in der Einfachheit, auch wenn die Rente jetzt vielleicht nicht gerade auf einen Bierdeckel draufpasst. Drei Spiegelstriche gibt es vielleicht, die wir vielleicht anführen können, wo du sagst, was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Bestandteile dieser Reform, die jetzt kommen soll?
Naja, das ist eigentlich liegt auf der Hand und genauso ist es jetzt auch vorgeschlagen. Das erste ist die Kapitalrente. Das heißt, man rückt ab von einem reinen Umlageverfahren, wo die eine Generation die andere Generation bezahlt, sondern man sagt, nein, es muss auch die Generation, die in Rente geht, etwas selbst angespart haben. Das zweite ist die längere Lebensarbeitszeit. Die Lebensarbeitszeit soll künftig von der Lebenserwartung abhängig gemacht werden. Und damit dauert sie sicherlich länger als bisher, diese 65 oder 67 Jahre. Und drittens ist es die Einbeziehung weiterer Gruppen in das Rentensystem. Konkret, das sind das die Selbstständigen, das sind die Politiker und möglicherweise können es auch Beamte sein, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen. Dadurch hat man also unterm Strich Kapitaldeckung. Man muss länger arbeiten und es müssen mehr Leute einzahlen. Das sind die drei wichtigsten Bestandteile.
Lass uns das mal kurz aufdröseln. Wie genau funktioniert das mit der Kapitalrente? Wenn du da ein bisschen drauf eingehen könntest.
Ja, die Idee ist eigentlich einfach und naheliegend und wird ja auch in vielen Ländern praktiziert. Das heißt, nicht alles soll über ein Umlageverfahren laufen, sondern ein Teil soll eben am Kapitalmarkt angelegt werden, beispielsweise in Aktien angelegt werden, die ja on the long run, also über einen längeren Zeitraum, gut laufen, in der Regel so 5-8% sogar Rendite erzielen, wenn man das historisch über einen längeren Zeitraum sich anschaut. Dafür sollen die Beitragszahler erstmal 0,5% ihrer Rentenzahlung in so eine Kapitaldeckung anlegen. Das ist natürlich ziemlich wenig. Wenn man sich das mal anguckt, in der Schweiz zum Beispiel, wird durchschnittlich 12% in die Kapitaldeckung überwiesen. Das ist viel, viel mehr. Und da kann man sich vorstellen, dass was in Deutschland jetzt angestoßen wird, ist ein Minischritt im Vergleich zu dem, was vermutlich notwendig wäre.
Entspricht das nicht auch so ein bisschen dem deutschen Investitions- und Geldzusammenhaltungscharakter? Also man spricht ja in Deutschland von großer Aktien- oder Börsenfeindlichkeit, zumindest in der Alterssicherung und so weiter. Also ist da noch viel Aufklärungsarbeit möglich? Können wir diese DNA abwerfen? Hat sich da was getan?
Ja, da hat sich schon ein bisschen was getan. Also gerade damals in der Epidemiezeit hatten viele Leute unglaublich viel Zeit und haben angefangen, am Computer zu daddeln und plötzlich haben sie die Aktien entdeckt. Aber es ist richtig, die Deutschen sparen noch immer vorwiegend auf dem Sparbüchlein und da liegt unglaublich viel Geld herum, was im Grunde genommen ziemlich totes Kapital ist, was sie besser nutzen könnten. Also die Aktienaffinität ist nicht groß. Das hängt natürlich auch mit einem Risikobewusstsein zusammen. Wir wissen alle, an der Börse kann es auch mal schief gehen. Das ist im Prinzip Spekulation, die kann auch mal in die Hose gehen. Nur unterm Strich muss man eben sagen, die Aktieninvestitionen lohnen sich meistens mehr als viele andere Sparformen. Und sie sind über Zeiträume von 20, 30 Jahren auch verhältnismäßig sicher.
Mhm. Viele Menschen in körperlich belastenden Berufen, die sagen schon heute, Mensch, bis 67 werde ich wahrscheinlich gar nicht durchhalten. Gibt es irgendetwas in dieser Reform, die diesen Umstand berücksichtigt?
Nee, das ist eine der Schwächen der Debatte. Da hast du völlig den richtigen Punkt erwischt. Für einen Professor oder einen Beamten, Ministerialbeamten klingt Arbeiten bis 68 oder 69 oder 70 vielleicht noch ganz okay, aber für einen Dachdecker oder für einen Maurer oder Krankenpfleger ist das schwierig. Die Lebenserwartung und die körperliche Belastung, die unterscheiden sich ganz erheblich und wer fordert, dass man jetzt länger arbeiten muss, der muss auch irgendwo die Antwort darauf liefern, was eigentlich mit denen geschieht, die das körperlich schlicht nicht leisten können. Die Rente mit 68 ist für manche eine lapidare Zahl und für andere körperlich hart arbeitende Menschen vielleicht eine Unmöglichkeit.
Friedrich Merz hat das Ganze jetzt so angekündigt, dass er sagt, ja, die Beiträge werden jetzt nicht steigen. Am Ende wird aber mehr dabei rauskommen. Also geht sich das am Ende tatsächlich so aus, wie man sich das vorstellt, oder ist das Augenwischerei?
Das ist klar Augenwischerei, denn also Friedrich Merz, wenn er sagt, wir müssen jetzt was ändern, damit alles bleibt so, wie es ist, dann ist das wirklich ein Politikersprech. Tatsächlich ist es ja so, längeres Arbeiten, mehr einzahlen und ein größerer Kreis von Menschen, die einzahlen, das sind schon ganz, ganz entschiedene Veränderungen. Das sind Schrauben, die werden jetzt, bis es nicht mehr geht, gedreht und ausgereizt. Also es ändert sich, wenn das so kommt, eine ganze Menge. Und das Kernproblem, nämlich das mangelnde Wachstum, das ändert sich natürlich nicht.
Hm. Du hast vorhin die Schweiz bereits angesprochen. Wir als Drei-Ländersender, Deutschland, Österreich, Schweiz, sind natürlich immer daran interessiert, das Ganze auch vielleicht ein bisschen zu vergleichen und auch von unseren lieben Nachbarn in unserem Sendegebiet jeweils zu lernen dementsprechend. Oft wird die Schweiz als Vorbild genannt, das hast du selber getan. Was macht das Schweizer Rentensystem anders als Deutschland und besser als Deutschland, abgesehen jetzt von den Kapitalmarkteinlagen, die du da angesprochen hast?
Ja, das ist natürlich, das ist ja ganz verrückt. Wir in Deutschland glauben immer, wir müssen das Rad neu erfinden und dann kommen Reformen und Kommissionen und Kommissionen und Reformen. Und tatsächlich müsste man vielleicht nur mal ins nächste Nachbarland gucken und sieht, wie es da funktioniert. Und erkennt, in einigen Punkten funktioniert es einfach besser. Und genau das ist bei der Rente und beim Vorbild Schweiz so passiert. In den 80er Jahren gab es einen berühmten Arbeits- und Sozialminister, Norbert Blüm, der hat den berühmten Satz gemurmelt, die Renten sind sicher. Und daraufhin wurde nicht länger nachgedacht. In der gleichen Zeit, in den 80er Jahren, hat die Schweiz aber eben dieses Drei-Säulen-Modell eingeführt. Die starke kapitalgedeckte zweite Säule, dann die betriebliche Säule und eben die staatliche Altersvorsorge, die auf einem Umlageverfahren beruht. Und diese drei Säulen zusammen führen zu einem relativ stabilen System. In Deutschland hat man diese Reform damals nicht gemacht. Damals war es absehbar, dass was passierte, denn man kannte natürlich die demografische Entwicklung, aber man hat sich irgendwie im politischen Frieden gewogen und hat nichts getan. Jetzt hat man 30 Jahre verloren und muss sehen, dass man das irgendwie wieder hinbiegen kann und macht jetzt ganz bescheidene Schrittchen, um irgendwas zu erreichen.
Ist das letzte Wort aus deiner Sicht, was die Rente angeht, gesprochen oder kommt das Thema wieder und wieder und wieder aufs Tapet? Also hat man jetzt damit nur ansatzweise ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Reform angestoßen oder muss das komplett wieder verworfen werden oder wird es, wenn sich auch die Politik ändert, komplett verworfen? Was ist deine abschließende Einschätzung dazu?
Ja, wir haben heute eine Pressekonferenz gesehen, da war Friedrich Merz und da war die Sozialministerin der SPD, die Bärbel Baas. Beide haben gesagt, ja, wir wollen das, aber gleichzeitig geht das natürlich jetzt ins parlamentarische Verfahren. Das heißt, jetzt wird erstmal darüber diskutiert zwischen den Parteien im Bundestag. Das ist auch richtig so, aber da werden wir noch einige Änderungen erleben. Und wenn dann am Ende etwas kommt, dann ist es eben immer noch nicht der große Wurf. Ich habe es ja gesagt, die Kapitaldeckung ist viel zu niedrig. Das heißt, das Thema wird uns weiter begleiten, bis wir alle in Rente gehen und bis wir selber vielleicht gar nicht mehr diese Begleitung erleben. Es wird weitergehen.
Wundervolle Aussichten. Wir wissen, worüber wir zu berichten haben. Das alles sagt der Wirtschaftsjournalist und Kontrafunk-Kollege Oliver Stock. Ich danke dir für deine Einschätzung. Dir einen schönen Abend.
Dir auch, Gernot.
Sie hören 1820, unser Live-Abendjournal am Dienstag. Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt der Landtag unter neuem Ministerpräsident gewählt. Der Wahlkampf ist im vollen Gange und er wird auch hart geführt. Auch mit allen Mitteln, ob erlaubt oder nicht. Ein Brief von CDU-Ministerpräsident Sven Schulze sorgt derzeit für Ärger. Darin richtet der sich nämlich direkt an die Eltern von Schülern und warnt vor einem möglichen Schulsterben und der Aufweichung der Schulpflicht, wenn man sein Kreuz bei anderen Parteien macht. Andere Parteien, so, so. Nicht mal der Name AfD soll also ausgesprochen werden. Wie weit darf ein Ministerpräsident im Wahlkampf eigentlich gehen? Und was sagt die andere Partei eigentlich zu den Wahlkampfwarnungen seitens der CDU? Genau darüber spreche ich jetzt mit Dr. Hans-Thomas Tillschneider, kulturpolitischer Sprecher der AfD in Sachsen-Anhalt. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Grüße aus Magdeburg.
Ja, zunächst mal, wie haben Sie den Brief von Sven Schulze beim ersten Lesen wahrgenommen?
Also, als Unverschämtheit. Er nutzt seine Reputation als Ministerpräsident, wobei es eine höchst fragwürdige Reputation ist, denn er wurde ja nicht gewählt nach einer Landtagswahl, sondern sozusagen zwischendrin, weshalb viele ihm die Legitimation absprechen. Er glaubt aber, einen Pfund zu haben, mit dem er wuchern kann, und spricht hier aus der CDU-Parteizentrale als Spitzenkandidat und zugleich als Ministerpräsident. Und glaubt also so irgendwie durchzudringen und das Gehör der Leute zu gewinnen. Das ist schamlos. Wir haben es juristisch prüfen lassen. Juristisch ist es wohl nicht ganz so einfach anzugreifen. Im umgekehrten Fall wäre es angreifbar, wenn er aus der Staatskanzlei heraus als Spitzenkandidat sich geäußert hätte, dann hätte man einen Hebel gehabt, auch Referenzurteile. Aber hier ist es ja gewissermaßen der umgekehrte Fall. Er spricht als aus der CDU-Parteizentrale, aber als Ministerpräsident. Aber wir lassen das, ja. Wir müssen uns nicht juristisch behaken vor Gericht. Es ist politisch schamlos, was er hier macht.
Was sagt Ihnen denn der Ton des Briefes über den aktuellen Wahlkampf in Sachsen-Anhalt? Halten Sie das für relativ moderat und noch sachlich? Oder,
Nein, das sind Grenzüberschreitungen, das ist Zeichen von Panik und Verzweiflung. Er macht hier Angst vor der AfD. Er schürt Angst vor der AfD. Das war auch der Tenor in der Rede heute früh, also beziehungsweise gestern. Da hat er davon berichtet, dass die Lehrer Angst hätten vor einem AfD-Wahlsieg. Und das bringt es auf den Punkt. Die CDU macht Angst. Sie werfen uns zwar immer vor, wir seien die Angstmacher, sie machen selbst Angst, weil sie selbst nichts zu bieten haben. Alles, was die CDU noch zu bieten hat, und das ist ein Armutszeugnis, ist ein Schreckgespenst AfD an die Wand zu malen.
Mhm. Also das ist die politische Absicht hinter dieser Warnung. Das Bundesverfassungsgericht sagt ja, staatliche Öffentlichkeitsarbeit ist erlaubt, aber sie darf eben nicht zur Wahlwerbung werden. Wie ordnen Sie diesen Brief denn an diesem Maßstab ein? Also Sie haben Angstmache gesagt, aber ist es Wahlwerbung, negative Wahlwerbung?
Natürlich ist es Wahlwerbung, aber es kommt ja nicht aus der Staatskanzlei, sondern es kommt aus der CDU-Parteizentrale und es ist der umgekehrte Fall. Ja, hätte er, wie schon gesagt, hätte er aus der Staatskanzlei geschrieben, dann hätten wir Hebe gehabt, dann hätten wir Referenzurteile gehabt. Aber so ist es juristisch wohl deutlich schwerer anzugreifen. Aber wie gesagt, der Kampf muss nicht juristisch geführt werden, der muss politisch geführt werden. Und das hier ist politisch eine Bankrotterklärung. Denn die CDU warnt vor der AfD, das hat sie schon 2021 gemacht, und damit noch das Husarenstück vollbracht, über 30% zu kommen, war ein Pyrrhus-Sieg. Sie ist jetzt auf Normgröße geschrumpft, nähert sich der 20%. Und sie denkt, sie könnte das jetzt wiederholen. Aber die Bürger haben sich das gemerkt. Die CDU hat 2021 Angst vor der AfD gemacht, sie hätte besser Angst vor sich selbst machen sollen. Denn danach folgten 5 Jahre Niedergang. Und ich glaube, sie hat ihre Reputation verspielt. Und damit wird sie keine Punkte machen. Denn wer selbst nichts zu bieten hat, wer sich nur als Verhinderer des angeblich größten Übels aufspielt, der hat keine politische Potenz aus eigener Kraft. Und wir sind ja gar nicht das größte Übel, denn wir haben noch keine Woche in diesem Land regiert. Die CDU hat alles zu verantworten. Die Misere, der Lehrermangel, die geschlossenen Schulen, überhaupt die größte Schulschließerpartei in diesem Land ist die CDU. Keine Partei hat so viele Schulen geschlossen wie die CDU. Und jetzt warnen sie davor, wir würden Schulen schließen. Schulze sagt immer, wirft uns immer vor, wir wären ja ganz gut in der Problembeschreibung, aber wir hätten keine Lösungen. Aber Fakt ist, die CDU selbst ist das Problem. Also er gibt damit gewissermaßen zu, dass sie nicht mal die Probleme beschreiben können. Ohne Lösung haben sie auch nicht. Die CDU selbst ist das Problem und wirft uns vor, wir hätten angeblich keine Lösung.
Genau, aber gehen wir mal auf die Vorwürfe trotzdem ein. Und da können Sie natürlich auch erwidern, Schulze spricht von einem möglichen Schulsterben auf dem Land. Und er begründet das damit, dass beim Fernbleiben von der Schule manche Klassen gar nicht eben erst zustande kommen. Ich glaube, Ihr Vorschlag ist es unter anderem eben eine Bildungspflicht, aber keine Schulpflicht sozusagen zu ermöglichen. Aber ist das tatsächlich dann ein Problem, dass Klassen dann nicht zustande kommen und komplett gestanzt werden?
Es ist ganz großer Blödsinn, was er hier behauptet. Es stimmt, wir wollen Familien, die dazu in der Lage sind, ermöglichen, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Das wird unter strengen Voraussetzungen erlaubt. Das Kind muss dann jedes halbe Jahr ins Ministerium eine Prüfung ablegen. Wir gehen davon aus, dass 30 bis 40 Familien diese Möglichkeiten in Anspruch nehmen werden. So, aufgrund der österreichischen Erfahrung, wir haben das so hochgerechnet, wir gehen davon aus, 30 bis 40 Familien. Deshalb muss keine einzige Schule in Sachsen-Anhalt geschlossen werden, wenn über das ganze Land verteilt 30 bis 40 Familien ihre Kinder zu Hause unterrichten. Schulen werden geschlossen, weil die CDU-Landesregierung eine Verordnung zur Schulentwicklungsplanung ausgibt, in der sie die Mindestgrößen zu hoch ansetzt. Deshalb werden Schulen geschlossen. Und deshalb sind Dutzende Schulen geschlossen worden. Wir wollen diese Verordnung zur Schulentwicklungsplanung überarbeiten und die Mindestgrößen, ab der Schulen als bestandskräftig gelten, herabsetzen. Wir haben sogar ein eigenes Konzept dafür. Das ist unser Konzept Zwergschule, um auch kleine Schulen auf Dörfern zu erhalten, dann mit fächerübergreifendem, also jahrgangsstufenübergreifendem Unterricht. Geht das? Sodass also einer der Schwerpunkte unseres Programms der Schulerhalt ist. Ja? Also die CDU lügt, sie überzeichnet, sie verdreht und das sieht man an dieser Aussage exemplarisch. Also wenn hier eine Partei die Schulen geschlossen hat und vernichtet hat in der Vergangenheit, ist das die CDU. Und wenn das eine Partei in Zukunft tun wird, ist das die CDU. Wir nicht. Wir werden Schulen erhalten und der AfD-Regierung wird keine einzige Schule geschlossen werden.
Die AfD, und jetzt machen wir mal weiter mit der CDU Angstmache, möchte auch für neue Gymnasiasten die Quote auf 25% begrenzen. Das wird auch im Brief eben kritisiert. Was ist aus Ihrer Sicht denn das Problem am jetzigen System?
Also die Quote liegt zurzeit ungefähr bei 25%. Und es ist so, dass wir das nicht als starre Größe postuliert haben, sondern so als Zielwert. Also es müssen, damit das Ausbildungssystem funktioniert, damit wir genug Fachkräfte in allen Sparten haben, genug Handwerker, genug Facharbeiter, genug Rechtsanwälte, genug Ärzte, damit das alles funktioniert, braucht man nicht mehr als 25% Abiturienten. Wobei man dazu sagen muss, dass wir den Zugang zur Fachhochschule mit Berufsabschluss erleichtern wollen. Aber das ist unsere Zielvorgabe, aber das ist keine strenge Quote, ab der gekappt würde. Ja, das ist einfach eine Fehlauslegung, eine bewusste, böswillige Fehlauslegung dessen, was wir im Programm stehen haben. Da steht im Programm, steht da sinngemäß, also ungefähr ein Viertel sollte Abitur haben und dann an die Universität geht. So. Und daraus machen sie dann ein Abiturverbot für 75%, ist so lächerlich.
Ja, wie reagieren Sie denn auf den Vorwurf, dass eben Quote, auch wenn diese Quote mehr oder weniger schon existiert, 25%, die Quote könne Leistung zwar behaupten, aber am Ende auch neue Ungerechtigkeiten schaffen. Also Quote ist ja immer so eine Sache. Ich weiß, bei Frauenquoten schreit man jetzt auch nicht gleich Hurra wahrscheinlich. Ne?
Aber es geht darum, was damit gesagt werden soll, ist, wir brauchen weniger Studenten, wir brauchen weniger Akademisierungswahn, wir brauchen mehr Fachkräfte, die Berufsausbildungen hinter sich bringen im Handwerk. Sowas. Das wird damit gesagt. Es steht sozusagen, diese ungefähr 25% ist sozusagen wie ein Symbol, wie ein Exempel, ja, wie ein Beispiel dafür. Mehr nicht. Und wenn wir den Zugang zum Gymnasium etwas strenger gestalten, so will ich es mal ausdrücken, wenn also nicht mehr jeder, der heute aufs Gymnasium geht, künftig noch aufs Gymnasium geht, dann tut das dem Niveau am Gymnasium erstmal gut. Dann wird das Niveau im Gymnasium ansteigen. Ist ja klar, wenn ich etwas strenger auswähle, nicht viel strenger, etwas strenger. So, als wir das Programm geschrieben haben, war auch die Quote durch bei 28-29%. Also das ist damit gesagt, gegenüber dem Ist-Zustand eine, also sozusagen leicht strengere Auswahlbedingung. Wenn wir dafür sorgen, dass dann einige, die jetzt noch aufs Gymnasium gehen, nicht mehr aufs Gymnasium gehen, gehen die auf die Realschule. Das heißt, ein gewisser Anteil relativ guter Schüler geht dann auf die Realschule und hebt dann dort das Niveau. Es steigt also nicht nur das Niveau auf dem Gymnasium, sondern auch auf der Realschule steigt das Niveau. Und genauso kaskadenweise dann auf der Hauptschule. Das heißt, über ein strengeres Abitur ziehen wir den Karren am Kopf aus dem Sumpf. Also das ist die Grundidee dahinter. Darauf geht die CDU natürlich gar nicht ein, weil die CDU kein Interesse daran hat, das Leistungsniveau im gesamten Schulsystem anzuheben. Aber man fragt uns ja immer, wie wollt ihr das denn tun? Ja, wie wollt ihr das tun? Sie geben ja auch zu, dass das Leistungsniveau zu wünschen übrig lässt. Das weiß jeder Handwerksmeister, jeder Universitätsdozent, jeder, der mit jungen Menschen, die von der Schule kommen, befasst ist, weiß das. Und dann, das geben auch viele zu, aber wenn es dann darum geht, wie man was dagegen tun will, wird es dünn. Und das, was wir hier vorgeschlagen haben, also eine etwas strengere Auswahl beim Gymnasialzugang, das ist ein Weg, um das Niveau im gesamten Schulsystem anzuheben.
Schulze warnt auch davor, dass andere Bundesländer ein Abitur aus Sachsen-Anhalt dann womöglich gar nicht mehr problemlos anerkennen können. Aufgrund ja, dieser Vorhaben, dass zum Beispiel zu Hause gebildet werden darf und so weiter, obwohl Sie ja den Leistungsnachweis halbjährlich dann einfordern. Aber wie bewerten Sie denn diese Sorge?
Das haben wir rechtlich geprüft. Das ist Unsinn. Das ist also, es entbehrt jeder Grundlage. Es hat sogar die Kultusministerkonferenz erklärt über ihren Sprecher, dass sowas nicht droht. Wir wollen ja die Standards übererfüllen. Zurzeit ist es zum Beispiel so, dass die Kultusministerkonferenz vorgibt, dass man, um in der Abiturprüfung durchzukommen, also mit 4,0 zu bestehen, man mindestens 45% von maximal 100% erreichen muss. Also oder 45% von maximal 100 erreichbaren Punkten muss man erreichen. So, wir wollen das auf 50% hochsetzen, denn wir sagen, man sollte schon mindestens die Hälfte wissen. Also wer weniger als die Hälfte des Geforderten weiß, der kann nicht mehr durchkommen. Also die Hälfte sollte schon sein. So, das heißt, wir übererfüllen die KMK-Standards. Und was jetzt den Heimunterricht angeht, so ist es so, dass der vor allem beansprucht wird in der Grundschule und in der Sekundarstufe 1. Späterhin kaum noch. Also mir sind auch aus Österreich jetzt keine Fälle bekannt, wo es bis zum Abitur geht. Kann sein, dass es sowas gibt, aber es betrifft schwerpunktmäßig die Grundschule. Da können das viele Eltern auch noch zu Hause machen. Und dann Sekundar 1, je nach Bildungsstand, können das auch viele Eltern noch. Und man soll doch bitte nicht so tun, als wäre die Forderung sozusagen vom anderen Stern. Denn während der Corona-Zeit hat das Bildungsministerium selbst von den Eltern verlangt, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Und da war das keine Verletzung der Schulpflicht und war nicht unmöglich, sondern dann war das schon sozusagen, es sollte möglich sein und war alles in Ordnung damit, ja, während der Corona-Zeit.
Wenn ich mich recht zurück besinne, ist das Thema Bildung jetzt nie so wahnsinnig wahlkampfentscheidend gewesen. Also bei den meisten Wahlen, an die ich mich zumindest zurückerinnere. Wie wichtig ist dieses Thema denn in Sachsen-Anhalt?
Also es ist sehr wichtig. Es ist so, dass alle Umfragen, die in letzter Zeit gemacht wurden, die Wähler in Sachsen-Anhalt gefragt haben, was ist das wichtigste Thema für dich? Da war Bildung immer ganz vorne mit dabei. Denn die Bildungsmisere hat mittlerweile Dimensionen erreicht, dass sozusagen die krisenhafte Zuspitzung jedermann auffällt. Der Unterrichtsausfall ist dramatisch, und aber auch das Leistungsniveau der Absolventen verfällt immer mehr. Die Schüler können immer weniger und das spricht sich herum. Und deshalb wird das Thema als sehr wichtig eingeschätzt. Und deshalb auch reitet ja auch die CDU drauf rum. Also diese Forderung zum Heimunterricht, da müssen Sie wissen, die habe ich erstmals entwickelt, zusammen mit Frauke Petry 2014, im sächsischen Landtagswahlkampf damals. Und seitdem steht in jedem Programm, das ich mitverantworte. Ja? Und es hat sich bisher niemand dafür interessiert. Doch jetzt auf einmal greift die CDU dieses Thema auch selbst überrascht. Ja? Weil es ist nicht mehr als eine Freiheitsgeste für Familien, die ihre Kinder zu Hause unterrichten können und wollen. Mehr ist es nicht. Die werden im übrigen Bundesgebiet verfolgt, bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen. Wir wollen sie einfach nicht mehr verfolgen und ein Auge drauf haben als Ministerium durch die halbjährlichen Prüfungen. Das ist alles. Ja? Also so what? Ja? 30 bis 40 Familien, die dann ihre Kinder zu Hause unterrichten, dass sich da überhaupt jemand dafür interessiert, groß. Ja? Aber ich denke mal, ich bin ziemlich sicher, dass da bei der CDU eine Strategie dahinter steht. Da wird irgendeine Strategiekommission das Programm durchforstet haben, sich gefragt haben, was können wir so drehen und wenden, was können wir herausgreifen, was können wir so verzerren, dass wir die AfD maximal angreifen können. Und dann ist das herausgekommen.
Sagt Dr. Hans-Thomas Tillschneider, und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Nichts zu danken.
Sie hören 1820, unser Live-Abendjournal hier im Kontrafunk. Jeder kann anziehen, was er will, und das, was er anzieht, ist natürlich kein politisches Statement, sondern nur ein Ausdruck von Mode und Geschmack. Dass das nicht ganz stimmt, wissen wir spätestens, seitdem es den Burkini gibt. Dass jetzt aber islamische Mode als Modest Fashion weichgespült und schmackhaft gemacht werden soll, ist dann doch nochmal was anderes. Ein Beitrag des Bayerischen Rundfunks über sogenannte Modest Fashion sorgt derzeit für heftige Diskussionen. Darin wird Kleidung, die möglichst viel Haut bedeckt, als selbstbestimmte Entscheidung moderner Frauen dargestellt. Besonders für Aufsehen sorgte dann eine Aussage in dem Beitrag, in der Frauen mit Handys verglichen werden. Beide seien wertvoll und müssten deshalb verhüllt bzw. geschützt werden. Was ist in den Bayerischen Rundfunk gefahren? Wie normal ist das schon geworden, dass religiöse Bevormundung als Mode verkauft wird? Darüber spreche ich jetzt mit der Publizistin und Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann. Schönen guten Abend.
Ja, einen herzlichen guten Abend.
Frau Herrmann, was war Ihr erster Gedanke, als Sie diesen BR-Beitrag gesehen haben?
Nun, ich fand es ausgesprochen absurd, dass etwas, das so beschränkend ist, einfach als Gegentrend dargestellt wird.
Die Autoren selber stellen Modest Fashion als Trend und Ausdruck weiblicher Selbstbestimmung dar. Warum ist die ganze Geschichte problematisch?
Ja, ich sehe es so, dass mit dieser Art der Bekleidung natürlich eine Verpflichtung verbunden ist. Bekleidung ist immer auch ein soziales Signal. Und das soziale Signal, das hinter dieser spezifischen Kleidung steht, ist ein fundamentalistisch bis konservatives. Ungefähr 2/3 aller muslimischen Frauen in Deutschland tragen nicht derartige Bekleidung, sondern normale, witterungsangepasste Kleidung. Und diese religiöse Kleidung wird nur von Frauen getragen, die es entweder tragen müssen, weil der Ehemann es gerne haben möchte oder der Vater, oder die aus eigenen Stücken heraus eine sehr traditionelle und ja fast schon islamistische Lebenseinstellung haben.
Besonders diskutiert wird ja auch der Vergleich aus dem Beitrag von Frauen mit Handys. Ja, also der Ladenbesitzer hat dann gesagt, wertvolle Dinge müsse man schützen und deshalb verhüllen. Das ist mit einer Frau so, genauso wie mit einem Handy. Wie ist denn diese Aussage einzuordnen? Ist das einfach fast schon so halb komödiantischer Zufall oder ist das schon so ernst gemeint?
Ja, man muss das leider ernst nehmen, weil diese Dinge, die absurd und nahezu komisch auf uns wirken, dahinter steht ein ganz ernster Gedanke, nämlich, das ist ein bestimmtes Menschenbild. Ja, das ist ein Bild von Frauen und ein Bild von Männern. Und diese Art der Darstellung, der Objektifizierung von Frauen, die ist nicht neu. Ja, also in dieser, ich sag mal, stark fundamentalistischen Szene, da werden Frauen zum Teil mit Lutschern, ja, also mit Lollipops verglichen, die man natürlich auch umhüllen muss, weil sonst Fliegen darauf liegen. Das heißt, diese Art der Kleidung wird eigentlich im BR-Beitrag völlig verharmlost, wenn sie als Trend, als Mode bezeichnet wird, etwas, das auch andere wahrnehmen können. Es sind ja im Beitrag auch nicht-muslimische Frauen gezeigt, die das einfach so wahrnehmen, mitnehmen. Aber der ganz ernste Gedanke, sowohl von dem Ehemann als auch von der Frau, die dieses Geschäft betreibt, die, glaube ich, auch nochmal Richtlinien sagte, diese Ernsthaftigkeit, die hinter diesem sozialen Signal steht, die ist meiner Ansicht nach nicht gut in dem BR-Beitrag aufgegriffen.
Welche Fragen hätten Sie sich denn erwünscht von dem BR-Beitrag, wenn man sich schon diesem Thema nähert? Weil, dass das religiös ist und aufgeladen ist und gewisse Erwartungen religiöserweise an die Frauen auch hat, das ist ja schon so ein bisschen angeklungen. Oder ist Ihnen das viel zu kurz gekommen?
Ja, das ist mir natürlich zu kurz gekommen. Man hätte zum Beispiel fragen können, wie es denn aussieht, wenn man diese Art der religiösen Bekleidung, die tatsächlich eine Art Verpflichtung darstellt, wenn man die wieder ablegen möchte, wenn man sozusagen einem anderen Trend folgen möchte, um die Begrifflichkeit, die in dem Beitrag verwendet worden ist, aufzugreifen. dann wäre sicherlich das alles nicht so schön und harmonisch abgelaufen, weil dann wäre nämlich klar geworden, welches Weltbild, welches Frauenbild dahinter steht und auch welches Männerbild. Ja, das wird meistens gar nicht miterwähnt. Männer werden als triebgesteuerte Personen erfasst, die nicht gereizt werden dürfen durch ein natürliches weibliches Auftreten, durch natürlich sozusagen witterungsangemessen gekleidete Frauenkörper. Ja.
Weil Sie vorhin gesagt haben, radikale Kräfte, gibt es denn besondere Kräfte, die da im Hintergrund von solchen Läden stehen? Also wird das irgendwie politisch gefördert oder sind das Läden, die halt einfach aus marktwirtschaftlichen und Bedarfsgründen entstehen, weil einfach schon die Menge von den Leuten, die diese Kultur eben pflegen und dieses Frauen-, Religions- und Rollenbild einfach so befördert sehen wollen, dass die schon so groß geworden ist?
Ja, das ist natürlich mittlerweile ein Markt, weil diese Rückbesinnung, die durch die Kleidung ausgedrückt wird, tatsächlich im Gange ist. Ja, das ist Teil der sozialen Kontrolle, die auf Mädchen und Frauen ausgeübt wird. Das ist etwas, was von größeren Verbänden im Prinzip propagiert wird, dass Frauen, muslimische Frauen, die ehrbar sein wollen, die das signalisieren wollen, dass sie ehrbar sind, dass sie das tragen müssen. Ja, also da ist etwas, was einen Unterschied machen soll. Muslimische Frauen sollen sich von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden und das ist etwas, was, ja, ich sag mal, zutiefst identitär ist. Ja, und zwar auf eine rückwärtsgerichtete, konservative muslimische Identität.
Aus christlicher Sicht ist das natürlich auch ganz interessant, weil die Frage stellt sich schon, wäre ein Beitrag über christlich-fundamentalistische Kleidungsvorschriften mit demselben Unkritischsein genauso denkbar gewesen?
Ich kann mir das eigentlich relativ wenig vorstellen, dass bei einer zum Beispiel christlichen Sekte ein ähnliches Augenmerk auf die Kleidung gerichtet würde. Und ich kann mir auch wenig vorstellen, dass ein Geschäft, das zum Beispiel diese christliche, sagen wir mal, eine ganz traditionelle weibliche Bekleidung, ja zum Beispiel, dass Frauen nur Röcke tragen dürfen, in ähnlicher Weise lockerflockig präsentieren würde. Ja, da würde mit Sicherheit heute zumindest eine kritische Nachfrage kommen, ob denn die Kleidung nicht vielleicht unbequem oder sehr rückwärtsgewandt ist und ob die Mädchen, wenn sie denn mal eine Jeans tragen wollen, ob sie das denn auch dürfen. Und genau diese Fragen, die sind in dem BR-Beitrag der Betreiberin dieses Ladens nicht gestellt worden.
Glauben Sie, es spielt eine Rolle, dass es ausgerechnet in Nürnberg, also in der Stadt ist, wo ja auch bekannt wurde, dass dort am Hauptbahnhof Grooming-Gangs ihr Unwesen getrieben haben? Ist das einfach so halt ein weiteres Mosaiksteinchen in der multikulturellen Gesellschaft? Natürlich hat das jetzt direkt nichts miteinander zu tun, aber es geht halt Schritt für Schritt nebeneinander her.
Nun, dass das jetzt auch in Nürnberg aufgenommen worden ist, das halte ich tatsächlich eher für einen Zufall, denn in vielen Städten gibt es tatsächlich solche Geschäfte und die gibt es auch nicht erst seit gestern. Schon seit bestimmt 15, 20 Jahren gibt es solche Geschäfte. Zum Teil kommen sie, sie gehen auch wieder. Ja, also nicht alles trägt sich da wirtschaftlich. Aber es ist ein Stück hin zu einer Normalisierung und das halte ich wegen des sozialen Signals, wegen der Verpflichtung, die da Frauen sich auferlegen, aber die ihnen auch auferlegt wird, für schwierig.
Genau, soziale Verpflichtung, da sind wir auch bei einer gesellschaftlichen Ebene. Kann denn so eine Entscheidung gleichzeitig freiwillig sein und unter sozialem Druck entstehen?
Ja, natürlich, das kommt immer darauf an, was man unter einer selbstbestimmten Wahl versteht. Ja, möchte man sozusagen auf das westliche Frauenbild hin, dann wird man alles, was dorthin geht und freiwillig von der Frau gemacht wird, als freiwillige Handlung und Teil ihrer persönlichen Entscheidung sehen. Wenn jetzt aber das Frauenbild ist ein zum Beispiel salafistisches, dann ist auch das erstmal freiwillig, wenn sie von niemandem dazu gedrängt wird. Aber es gehen halt unterschiedliche soziale Signale aus. Ja? Und der Rückweg vom einen wie vom anderen, der ist halt unterschiedlich schwer. Und deswegen kann man das als persönliche Wahl akzeptieren. Man sollte aber immer sehen, dass das eine nicht mit einer derart schwerwiegenden sozialen Verpflichtung verbunden ist wie das andere.
Viele Frauen kämpfen ja seit Jahrzehnten gegen die Vorstellung, der Körper müsse verborgen werden. Also wir denken da an die sehr freizügigen 60er und 70er Jahre. Warum wird genau diese Vorstellung heute teilweise als Fortschritt verkauft, dass man sich eben von diesem Frauenbild oder von dieser Freizügigkeit wieder abwendet und zurück in Deckung oder besser gesagt in die Bedeckung geht?
Nun, ich glaube, man möchte sich eigentlich mit den Hintergründen gar nicht so sehr beschäftigen. Also gerade die Frauen, die in ganz, ganz jungen Jahren zum Teil dabei waren, wie Büstenhalter verbrannt wurden, die sehen es jetzt ganz locker, wenn da Fundamentalistinnen anderen, zum Teil auch den Töchtern, diese Art der religiösen Bekleidung auftrennen. Sie sehen sich einfach völlig getrennt. Ja, also diese gesellschaftliche Spaltung, wenn man so will, die ist in den Köpfen halt da. Sie lassen es zu, dass Mädchen in einer Art und Weise sozial kontrolliert werden, durch Kleidung, durch Verhaltensvorschriften, wie sie selber es für sich und ihre Töchter vielleicht auch niemals akzeptiert hätten. Es wird also ein großer Trennstrich gemacht zwischen denen und uns.
Und wenn man Mädchen vermittelt, ja, eine anständige Frau, die bedeckt ihren Körper, was bedeutet das automatisch für die, die es dann nicht machen?
Nun, es ist ja so, dass man das nicht getrennt sehen kann vom männlichen Teil der Bevölkerung. Ja? Denn genauso wie es ein Signal ist für Frauen unter sich, wie man sich bekleidet, so ist es natürlich auch ein Signal an Männer. Und wenn eine Frau die Bedeckung für notwendig hält, wird sie nicht nur ihre Töchter zur Bedeckung erziehen, sondern sie wird auch ihren Söhnen beibringen, dass eine ehrbare Frau sich natürlich bedecken muss. Und das heißt wiederum, dieses Weltbild zwischen der ehrbaren Frau und der westlichen, Verzeihung, Schlampe, wird dort wirklich tradiert. Im christlichen Bereich haben wir das im Westen oftmals überwunden, ja, also diese Trennung zwischen Hure und Mutter, was so im christlichen Kontext vielleicht noch in den 50ern, dann in den 60ern aufgeweicht wurde. Diese Trennung haben wir und die ist sehr, sehr stark tradiert in diesen muslimisch-fundamentalistischen Kreisen.
Sagt die Publizistin und Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die WHO rückt immer stärker ins Zentrum großer politischer Debatten, von Klima über Gesundheit bis hin zu neuen globalen Strategien. Und dabei geht es nicht nur um Vorsorge, sondern auch um Einfluss und Interessen, knallhart. Mittlerweile hat die WHO sogar neue Wege gefunden, das Impfen zu verkaufen. Hören Sie dazu den Kommentar des Tages von Martina Binnig.
Lauterbachs Pan-Europäische Kommission Klima und Gesundheit hat es nicht geschafft. Zumindest noch nicht. Das illustre Gremium war erst im vergangenen Jahr von der Weltgesundheitsorganisation WHO einberufen worden. Seitdem gehört ihm der deutsche Ex-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach als einer von 11 Kommissaren an. Pünktlich zur Weltgesundheitsversammlung Ende Mai hatte der Elferrat bekanntlich versucht, von der WHO unverzüglich die Ausrufung jener höchsten Alarmstufe zu erwirken, die zuletzt zu Beginn der Corona-Krise erklärt worden war. Und zwar wegen des Klimawandels. Doch bislang sieht die WHO davon ab, den Klimawandel als gesundheitlichen Notstand anzuerkennen. Vielleicht erschien selbst ihr das Timing dafür zu ungünstig. Schließlich hatte der Weltklimarat kurz zuvor sein extremes Klimaszenario, das insbesondere die Klimapolitik in der EU bislang weitgehend prägt, als unrealistisch zurückgezogen. Wer nun denkt, dass das Thema damit vom Tisch sei, irrt. WHO-Generaldirektor Tedros hob in seiner Rede bei der Weltgesundheitsversammlung stolz hervor, dass die 2021 gegründete WHO-Allianz für transformative Maßnahmen zu Klima und Gesundheit im vergangenen Jahr auf mehr als 100 Länder angewachsen ist. Ihr geht es nicht nur um sogenannte Hitzetote, sondern die Weltgesundheitsversammlung hat nun auch eine Strategie beschlossen, die die Gesundheit in den Mittelpunkt der gesamten Wirtschafts-, Finanz- und Industriepolitik der Länder stellen soll. Schließlich ist der Gesundheitsbereich nicht zuletzt ein überaus attraktiver Markt für Investoren. Und so setzt die WHO, die weitgehend von privaten und pharmanahen Geldgebern wie der Gates-Stiftung finanziert wird, alles daran, um es ihren Sponsoren recht zu machen. Zumal sie nach dem Austritt der USA kurz vor dem finanziellen Ruin stand. Hier kommen dann neben dem Klima auch noch der Impfstoff und der Digitalmarkt ins Spiel. Die Mitgliedstaaten bestätigten in Genf nämlich noch einmal ihr Engagement für die Impfagenda 2030, die sie im April 2020 angenommen hatten. Darin werden Impfstoffe als eine der wirksamsten, kosteneffizientesten und gerechtesten Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit angepriesen. Die Agenda wurde als Strategie für den Zeitraum von 10 Jahren verabschiedet und zielt in erster Linie auf die beschleunigte Entwicklung von innovativen Impfstoffen ab. Neuerdings sogar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Am 9. Juni veröffentlichte die WHO nun eine Stellungnahme zur Halbzeit ihrer Impfagenda. Insgesamt stellt sie bedauernd fest, dass die weltweite Durchimpfungsrate sinkt, was sie mit zunehmenden Falschinformationen, insbesondere in den sozialen Medien, begründet. Und was tut die WHO dagegen? Sie verstärkt nicht nur ihren Kampf gegen vermeintliche Desinformation, sondern sie verbindet einfach den Klima mit dem Impfmarkt. Schließlich führt der Klimawandel nach Ansicht der WHO zur Ausbreitung von Krankheiten wie etwa Malaria in neue Regionen. Daher fordert sie, dass die sogenannte Klimaresilienz zu einem zentralen Bestandteil der Impfversorgung werden müsse. Zwar sei noch nicht klar, wie sich die Klimaerwärmung langfristig auf die Gesundheitssicherheit auswirken werde, doch das Risiko zunehmender Pandemien müsse in den künftigen Impfstrategien vollumfänglich berücksichtigt werden. Es geht also um eine Impfprophylaxe gegen noch unbekannte Krankheiten, die sich angeblich durch den Klimawandel stärker verbreiten. Dazu ist selbstverständlich auch der Ausbau von Testkapazitäten und digitalen Impfregistern erforderlich, sodass der Klima- und der Impfmarkt gleich noch mit dem Digitalisierungsmarkt verknüpft werden können. Wenn das kein geniales Geschäftsmodell ist. Auf diese Weise kann die WHO sowohl die Interessen der Pharma als auch der Klima, als auch der Digitalbranche bedienen. Gut möglich, dass sie sich auch noch der ein oder anderen Forderung von Lauterbachs paneuropäischer Kommission anschließen wird. Beispielsweise derjenigen, nach einer verpflichtenden Fortbildung von Gesundheitsfachkräften zu Fragen von Klimawandel und Gesundheit. Auch damit ließe sich schließlich gutes Geld machen. Apropos Geld. Deutschland hat in Genf übrigens zugesagt, seine Beiträge für die WHO um weitere 25 Millionen Euro zu erhöhen.
Das war der Kommentar des Tages von Martina Binnig. Das war 1820 für diesen Dienstagabend. Zum Schluss noch ein großer Dank an die 1820-Mannschaft von heute. Redaktionelle Leitung hatte Max Stadler, Technik und Produktion Jörg Reinke, Nachrichten Eugen Zentner und Corinna Ziegerli. Ich bin Gernot Donowski. Schönen Dank, dass Sie dabei waren und schönen Dank, dass Sie sich für unsere Sendung und für heutige Themen interessiert haben. Ich bin Gernot Donowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.